Tratsch und Tacheles. Mit Tesfay und Tesfu.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer besonderen, mal wieder besonderen Folge von Tratsch und Tacheles. Denn ihr Lieben, ich sitze hier alleine im Studio, denn ja. Madame Tesfay ist schon wieder in der Weltgeschichte unterwegs.
Du weißt ja, elender Jetsetter, einmal Jetsetter, immer Jetsetterin, auch wohlgemerkt. Ja, hallihallo aus London.
London, liebe Grüße nach London, London, London. Hadi, bevor ich wissen will, oder beziehungsweise ich weiß es ja, aber bevor wir den Tratschis verraten, was du in London treibst, möchten wir kurz nochmal auf eine Sache hinweisen und die fängt mit T an.
Ja, die fängt mit Tratsch und Tacheles an und hört mit live auf.
So. Und Ticket.
Ja? Und Ticket. Achso, ja, Tickets. Das
viele
war
Tees.
Das Ding. Entschuldigung. Das war das Thema Ticket. Guck, Tarek, einmal bin ich nicht im Studio, schon ist unsere magische Verbindung dahin. Habe ich fast das Gefühl. Aber stimmt natürlich nicht. Also, Ticketverkauf, wohlgemerkt, für Tratsch und Tacheles. Am 3. Dezember sind wir in Köln und am 5. Dezember, Leute, da sind wir in Berlin. Den Link zu den Tickets, den findet ihr, ratet mal wo, fängt mit Sch an und hört mit Notes auf.
Show Notes. So ist es,
da
Tessi.
Ist sie wieder.
Und
da
Tessi, sie du wieder. Weißt es ja, ne? Ich sitze heute hier auf deinem Stuhl.
Ja,
sonst
und
sitzt du immer hier.
Spürst du direkt die Autorität? Spürst du direkt die Macht? Spürst du direkt? Ne?
Ich spüre es. Es fühlt sich auf jeden Fall anders an. Und da passiert was mit mir, sag ich dir. Da passiert was.
Naja, ich sag dir, es ist ein Gefühl von
königlich.
Ja, königlich. Royal. So wie ich ja jetzt auch royal bin, tatsächlich in London. Wir waren nämlich ganz kurz auch am Buckingham Palace, der sehr groß ist, na klar. Aber du, egal, wir reden ja gleich über London. Erstmal will ich von dir wissen, weil, naja, du weißt ja, wir haben über live gesprochen. Letzte Woche hat aber auch etwas stattgefunden, das ebenfalls live war und über das wir auch schon in der letzten Folge gesprochen haben. Jetzt ist es passiert und du musst erzählen, wie es war. Ich rede über dein Release-Konzert. Letzte Woche hat es stattgefunden. Wie war's?
Ja, letzte Woche Donnerstag. Es war ein wunderschöner Abend. Brenda und ich hatten beide ein extrem tolles Konzert. Die Location, das Seelchen ist einfach wunderschön. Die Technik war der Knaller. Der Sound war amazing. Wir hatten hier auch noch einen tollen Support Act. Evelyn, wir hatten eine tolle Moderation. Tamara, alles lief. Der ganze Stress der letzten Wochen hat sich mehr als gelohnt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass dieser Tag A rum ist, B aber auch, dass er so schön gelaufen ist und das Publikum und wir einfach so eine tolle Zeit hatten. Und dann bin ich einfach auch froh, weil einen Tag später am Freitag, beziehungsweise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ist ja auch die EP Mutterland rausgekommen, über die ich auch schon ein paar Mal gesprochen habe. Und jetzt ist es endlich soweit und diese Tracks sind jetzt auf Spotify und Co. Man kann sie hören. Liebe Tratschis, hört euch durch. Findet die Songs toll, findet sie doof, aber findet irgendwas mit denen, macht was mit denen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und im besten Fall findet ihr die natürlich toll. So.
Ja, da, hallo, das ist gar keine Frage. Sag mal, wenn du jetzt auf diese Reise zurückguckst, ne, seit dem ersten Gedanken, diese EP zu machen, und jetzt ist sie draußen, wie hat sich die Zeit für dich angefühlt?
Anstrengend. Kurz vor der Insolvenz, weil doch auch einfach sehr, sehr viel Geld von meiner Seite in dieses Projekt gepumpt wurde, aber auch sehr kreativ, sehr, sehr glücklich machend, trotz dem ganzen Stress. Und am Ende des Tages bin ich jetzt einfach sehr, sehr glücklich, dass alles da ist, wo es jetzt hingehört. Und ich tatsächlich jetzt auch einmal kurz ein bisschen durchatmen kann. Ich habe schon zu einer Freundin gesagt, bei mir ist jetzt Weihnachten. Ich mache jetzt noch die Jobs, die ich zu tun habe, die halt alle jetzt im Moderationskosmos sind, um halt auch wieder Geld reinzubekommen. Und aber gefühlt ist das ja ein ganz anderer Stress für mich. Und deswegen bin ich jetzt wirklich schon so, ich hole jetzt den Weihnachtspulli raus, ich mache jetzt hier richtig auf Chili Vanilli und singe Jingle Bells. Geil. Ganz einfach. Ja. Und es ist Spekulatius. Also,
geil. Ah, bist du schon bereit für Spekulatius?
Liebst du Spekulatius?
Ich liebe
Spekulatius. Du liebst
Spekulatius.
Das, ne?
Ich erinnere mich. Dominosteine liebe ich noch mehr.
Du bist wie meine Schwester.
Ich liebe Spekulatius. Nämlich, ja, ich weiß ja, dass ich wie deine Schwester bin. Ich bin ja
witzig.
Auch deine Schwester auf eine Art und Weise.
Aber hast du schon? Du bist es ja auch. Du bist es ja auch. Hast du schon reingebissen?
Nein. Weißt du, weil die ersten habe ich ja schon vor einem Monat gesehen und dachte, Leute, das geht zu weit. Also ich muss immer erst Halloween über die Bühne bringen. Und dann kann ich mich schon so langsam auf Weihnachten einlassen. Aber Halloween steht ja jetzt erst vor der Tür. Wir zeichnen diese Folge am Montag auf, also genau einen Tag vor Halloween. Und wenn das geschafft ist und wir so im November sind, dann vielleicht. Dann kann ich vielleicht. Aber hier in London ist ja alles auch schon geschmückt. Also hier hängen ja schon die Weihnachtslichter überall.
Gott, wie schön.
Also sie sind noch nicht an, weil ich glaube, die müssen auch erstmal Halloween über die Bühne bringen. Sie sind noch nicht an, aber sie hängen schon überall. Und deshalb kann ich mich dir in diesem Gefühl, dass bald Weihnachten ist, auch echt anschließen. Ich denke dann, ja, da bin ich jetzt auch bald. Ja, ich komme da auch bald hin.
Hm? Toll.
Passt schon.
Ja. Hadi, was sind sonst noch für tolle Sachen passiert in London? Warum bist du überhaupt da? Was machst du da?
Also pass auf, diese Kinder haben ja die ganze Zeit irgendwelche Ferien. Ne? Also ist ja so. Also das ist ja, man hat ja dauernd frei hier irgendwie an den Schulen. Da wird ja auch nichts mehr unterrichtet. Spaß. Nein, wir haben Herbstferien. Wir haben Herbstferien und die sind ja in Berlin immer so lang. Und da haben wir 2 Wochen Herbstferien.
Wow.
Und da dachten wir so, nee, komm, dann machen wir irgendwas Aufregendes mit den Kindern und machen jetzt so diesen ersten Städteurlaub. Also der erste ist auch gelogen. Wir waren letztes Jahr, das war auch sehr schön, so mit Auto und Fähre in Kopenhagen. Mhm. Und jetzt sind wir in London. Und das ist schon auch eine aufregende Sache, weil London einfach eine aufregende Stadt ist. Und weißt du, Tarek, ich möchte es ein Talent nennen, ja?
Ja.
Auch wenn ich nichts dafür tue. Aber ich habe ja das Talent, an fremden Orten immer bekannte Menschen zu treffen.
Ist das
so? Ich habe dir doch schon erzählt neulich, dass ich am Flughafen in Paris Gabriel getroffen habe, den von Emily in Paris.
Mhm.
So. Und ich erwähnte ja nur vorhin schon den Buckingham Palace. Den haben wir vorgestern besucht. Und auf dem Weg vom Buckingham Palace zum Donut-Essen sind wir an einem sehr bekannten großen Londoner Hotel vorbeigelaufen. Wir sind am Ritz vorbeigelaufen.
Ja.
So, das Ritz hat einen ganz krassen Afternoon Tea, aber das kann sich auch kein Mensch leisten. Also sind wir nur da dran vorbeigelaufen. Aber wie wir da so davor dran vorbeiliefen, rauschte plötzlich ein fremder Mann in meinen Sohn hinein. So, der hat ihn so ein bisschen angerempelt, ne? Und ich gucke dann natürlich runter zu meinem Kind, um zu gucken, ob das Kind in Ordnung ist. Und die Person, die in das Kind reingerauscht ist, entschuldigt sich natürlich sofort und sagt, oh my God, I'm so sorry, in feinstem britischen Englisch. Und ich will in dem Moment so hoch gucken und zu sagen, nee, ist alles gut gegangen, it's all right, don't worry about it. Gucke so hoch, sage das so im Hochgucken und schaue Tom Hiddleston ins Gesicht. Tom Hiddleston wird natürlich einigen Marvel-Fans was sagen.
Ich kenne
dich.
Loki.
Das ist Loki aus Thor.
Das ist Loki.
Das ist Loki aus Thor, der auch eine eigene Serie auf Disney Plus in der Zwischenzeit hat. Ich glaube, da kommt die 2. Staffel oder so. Und in den bin ich reingerauscht.
Ich werd verrückt.
Und dann ist Folgendes passiert. Ich gucke also so hoch und sage, it's all good, it's all right, don't worry about it. Und in dem Moment läuft er aber natürlich schon weiter und dreht sich noch so zu mir um. Und ich drehe mich zu ihm um. Und dann mache ich nur mit den Lippen so, oh mein Gott. Gott, so, weißt du, so OMG. Und dann, aber so ohne Ton, ne? Weil ich ja auch jetzt irgendwie nicht so, oh my God, it's Tom Hiddleston, sollte ich ja nicht sagen, aber ich habe in dem Moment ihm zu verstehen geben wollen, like, yo, big fan, so, weißt du? Und dann habe ich nur, aber das war 2 Sekunden maximal alles, ne?
Ja.
Da habe ich nur so hochgeguckt und gesagt, oh mein Gott. Und dann hat er so gelacht und mit dem Kopf so genickt, ne? Und ist dann weitergegangen und ich bin weitergegangen. Und dann haben wir uns beide gefreut, dass wir diesen kurzen Moment hatten. Also ich weiß nicht, also in meinem Kopf hat er sich auch gefreut, dass er diesen kurzen Moment mit mir hatte. Ist das nicht toll?
Der kennt dich doch auch von Prince Harry und Co.
So,
der hat dich doch auch wieder erkannt. Also
ja,
Entschuldigung.
Aber Weißt du, was ich mich in dem Moment dann auch gefragt habe, ja?
Ja.
Wenn man prominenten Menschen begegnet, ne, gibt man denen dann zu verstehen, dass man sie erkannt hat? Oder sagt man dann so, naja, komm, der wird ja eh dauernd erkannt, ich lasse den jetzt einfach weiterziehen? Oder ist das schon so ein Moment so, ich habe mich dann ewig gefragt, ob das jetzt cool war von mir oder nicht. Ich weiß es bis jetzt noch nicht, aber ich habe es ihm, es war ein schöner Moment, das war toll.
Weißt du, was ich mich frage? Ich habe eine Freundin und zwar, die kennst du auch, und zwar die Jasmin. Und die Jasmin...
Stopp. Bevor du diese Geschichte erzählst, das hast du schon mal zu mir gesagt, Tarik.
Habe ich das nicht schon mal zu dir gesagt?
Und ich bilde es mir nicht ein, okay?
Weil Jasmin hat eine Zeit lang überall Paulina Roschinski gesehen. Und das war nicht annähernd Paulina Roschinski. Überall hat sie wirklich über 3 Jahre lang, auch in Köln, meinte sie überall und dann aber auch in Berlin später, überall Paulina Roschinski gesehen zu haben. Und ich war so, Jasmin, das ist nicht Paulina, das ist noch nicht mal die Cousine von Paulina, nicht die Nachbarin, nicht die Bäckerin, das, also nichts. Deswegen hatte, das tut mir leid, ich habe da Fragezeichen.
Es ist kein Fragezeichen. Er hat es ja sozusagen auch bestätigt, indem er so genickt hat, ne? Also insofern, also nee. Das hast du schon mal zu mir gesagt. It's the truth. Ich sehe schon die echten Menschen.
Du warst doch bei Madame Tussauds und bist dann da in so eine Wachsfigur reingerempelt und hast dir dann gedacht, dass das dieser Typ sei.
Ja, und hab dann die Geschichte erfunden, einfach nur um diesen Unfall bei Madame Tussauds zu rechtfertigen. Nein, ich habe wirklich Tom Hiddleston auf der Straße getroffen, der mein Kind umgerannt hat. So,
ich glaub,
und sich aber sehr, sehr aufopfernd gekümmert hat. Aber es gab ja am Wochenende noch eine Nachricht, die mich sehr, sehr traurig gestimmt hat. Und ich fand ganz süß, dass du an mich gedacht hast in dem Moment, Tarik, weil du natürlich weißt, dass ich Riesenfan bin. Ne? Und dann hast du mich gleich gefragt, Hadi, wie geht's dir? Und ich meinte, es ist traurig.
Ja, du warst traurig, ne? Weil eben ein Schauspieler gestorben ist von einer Serie, und zwar von Friends, die du ja sehr, sehr liebst. Und erzähl doch mal bitte deine Verbindung mit diesem Schauspieler, aber auch mit dieser Serie Friends.
Also ich weiß ja, ich weiß um die Problematik um diese Serie herum. Also ich weiß, dass das Writing oder sagen wir es mal so, die Narrative oder die Erzählstränge da zum Teil und die Charaktere auch zum Teil ein bisschen problematisch sind, sogar sehr problematisch sind. Das ist auch schwierig ist, wenn in der Nachbarschaft in New York irgendwie nur weiße Charaktere auftauchen. Das alles weiß man. Einen Augenblick, hört ihr die Sirene?
Nee.
Habt ihr nicht gehört? Okay, super. Ich warte kurz, bis sie weg ist. So. Ich weiß natürlich, dass es total problematisch ist, wenn in so einer Serie, die in New York spielt, irgendwie nur weiße Charaktere auftauchen. Das war ja, glaube ich, die große Kritik. Dann gibt es natürlich auch noch so ein paar Geschichten dieser Figuren, die total problematisch sind. Zum Beispiel die Tatsache, dass Monica immer als jemand erzählt wird, der mal als eine Person, die mal dick war und dann irgendwie abgenommen hat, aber immer noch mit dem Stigma oder wie sagt man denn da?
Mit dem Mindset.
Mit dem Mindset immer noch kämpft, so, ne? Und um all diese Problematiken weiß ich ja natürlich, aber Friends ist schon, was das Writing angeht, also was das Erzählen der Geschichten angeht, eine der besten Serien. Das ist so lustig. Man kann auch jetzt irgendwie gefühlt, ich glaube, 30 Jahre ist die erste Staffel bald her. Das kann man immer noch gucken und man kann immer noch über bestimmte Dinge lachen. Man kann sich immer noch mit den Charakteren identifizieren. Und Matthew Perry spielt den Chandler. Und Matthew Perry ist in meinen Augen einer, wenn nicht sogar der talentierteste Schauspieler im Cast von Friends gewesen. Ich glaube, dass der so ein Comedic Talent hat wie Jim Carrey. Ganz eindeutig. Aber Matthew Perry hatte halt auch ein unglaubliches Alkoholproblem. Der hat immer wieder mit der Sucht gekämpft, mit dieser Krankheit gekämpft. Und jetzt ist er in seinem Jacuzzi, glaube ich, ertrunken. Man weiß nicht genau, was die Ursache war. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eben was, dass es eben was ist, was unter einem gewissen Einfluss stattgefunden haben könnte, liegt sehr nahe. Jetzt wollen wir nicht spekulieren darüber. Es ist einfach unglaublich traurig, dass jemand gegangen ist, der ganz, ganz viele Menschen glücklich gemacht hat, der ganz, ganz vielen Menschen auch mit der Art und Weise, wie er mit seiner Krankheit ja dann offen umgegangen ist, ganz, ganz vielen Menschen das Gefühl gegeben hat, dass sie gesehen werden, dass sie nicht alleine sind. Und ja, ist unglaublich schade. Ich habe schon angefangen, Friends-Staffeln wieder zu gucken. Ich fange dann immer bei eins an. Ist auch so eine Sache, die ich bei Corona wieder rausgepackt habe. Richtig Comfort-Watching. Es war schön. Und es ist jetzt unglaublich schade.
Eine Person, die vermeintlich auch mit Suchtproblemen zu kämpfen hat, ist Til Schweiger. Wir hatten ja schon mal kurz auch über Til Schweiger genau vor fast einem halben Jahr gesprochen, als die Vorwürfe öffentlich wurden von MitarbeiterInnen. Es ging speziell um den zweiten Teil von Manta Manta, wo Til Schweiger nicht nur die Hauptrolle, sondern auch Regisseur mal wieder war. Und seitdem ist es sehr, sehr still um Til Schweiger geworden. Und jetzt aber hat er ein exklusives Stern-Interview gegeben und hat sich zum allerersten Mal zu den Vorwürfen geäußert. Und man muss schon sagen, vielleicht überraschenderweise erleben wir jetzt einen Til Schweiger, den wir vielleicht in der Form öffentlich zumindest so noch nicht erlebt haben, nämlich einen, der Reue zeigt, einen, der sich entschuldigt, einen, der auch viele Dinge zugibt, natürlich versucht aus seiner Perspektive heraus zu erklären und vielleicht auch Entschuldigungen für sich zu suchen, denn ein großer Vorwurf war eben, dass er ein Tyrann sei. Da sagt er ganz klar, das sei er nicht. Er hätte wohl auch mit FreundInnen darüber gesprochen und die meinten dann sowas wie, naja, ein Tyrann bist du nicht, aber du kannst auch schon manchmal angsteinflößend sein. Ob das nicht auch schon tyrannisch ist, sei jetzt mal dahingestellt. Man kann sich jetzt an so Kleinigkeiten aufhängen, tun auch sehr, sehr viele Menschen im Netz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, richtig und wahrscheinlich ist es auch mutig, sich diesen Vorwürfen in dieser Art und Weise zu stellen und auch erstmal diese Sorry-Tour zu machen und auch Verantwortung zu übernehmen. Etwas, was ich und viele Menschen sich immer oft wünschen, weil ich finde, das ist ja ein bisschen mein, aber auch dein Credo. Menschen sind nicht perfekt, Menschen machen Fehler. Wenn wir Fehler machen, sollten wir in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen und auch die Konsequenzen zu tragen.
Ja, ich glaube, das ist ja das, was wir uns immer wünschen, Accountability. Und wenn er dann sagt, ja, ich habe da ein Problem, ja, ich habe mich da mit Sicherheit nicht okay Menschen gegenüber verhalten, dann ist das schon mal sehr gut. Er ist wohl auch in Therapie. Ne?
Ja.
Er ist in Therapie, arbeitet mit TherapeutInnen, wissen wir nicht genau, wer das ist, aber das, auch das ist schon mal gut.
Ja.
Und so öffentlich in einem großen Interview dazu Stellung zu beziehen, finde ich gut, finde ich in Ordnung,
ja.
Ist ein erster Schritt. So mit der Frage, ob er jetzt ein Alkoholiker ist oder nicht, er sagt, er ist es nicht. Das wage ich jetzt auch nicht, mir irgendwie anzumaßen, da ein Urteil drüber zu fällen. Aber ich finde natürlich, dass Alkoholismus sehr, sehr unterschiedliche Gesichter hat. Und auch diese Krankheit nicht für alle gleich aussieht. Deswegen weiß ich nicht, ne? Aber ganz grundsätzlich, guter Schritt, der auch natürlich von anderen Menschen in der Öffentlichkeit gesehen und auch gut geheißen wird. Nora Tschirner, die ja eine war, die sehr, sehr laut auch im Zusammenhang mit Til Schweiger, die Zustände, sage ich jetzt mal, in der Filmbranche auch beklagt hat und die auch gesagt hat, Leute, so geht's nicht und wir müssen da schon auch ehrlich sein, ist eine der ersten, die dann eben auch sagen kann, und das finde ich toll, hey, gut, gut gemacht, erster Schritt, also sich auch so verletzlich und so reumütig auch zu zeigen. Gut, Heiner Lauterbach hat auch gesagt, hey, ich habe meinen Freund immer als extrem konzentriert und freundlich am Set wahrgenommen. Na gut, jetzt ist es wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich, dass einem Heiner Lauterbach auch ein Til Schweiger nicht so begegnen würde am Set. Ne? Also ich meine, wir reden da ja auch immer viel über Hierarchien, dass der das jetzt so sagt, ist okay. Aber ganz grundsätzlich auch wir, Tarek, ne, sagen, sehr gut, wäre schön, wenn das in der Deutlichkeit mehr Menschen machen würden, die mit solchen Vorwürfen konfrontiert sind. Und ja, klar, er sucht dann immer noch so ein bisschen für sich ein paar Erklärungen und ein paar Entschuldigungen, aber das ist wahrscheinlich
ist auch okay. Das ist auch okay. Ich glaube, das würden alle Menschen so machen. Ja. Ich glaube, jede Person möchte einfach nicht eben dann dieser Tyrann sein, der vielleicht teilweise berechtigt, aber teilweise vielleicht dann auch durch Medien aufgebauscht wird. Ne? Also ich glaube, jede Person hat doch einen Moment von, ich möchte irgendwie auch gut sein und Gutes hinterlassen. Den einen gelingt es besser, den anderen gelingt es weniger. Ihm ist es scheinbar in einigen Momenten nicht mehr so gut gelungen, dass er jetzt sich selber nicht komplett durch den Kakao ziehen will, ist auch ein bisschen verständlich. Was ich auf jeden Fall auch stark finde, ist, dass es ja auch diesen Vorwurf gab, dass er am Manta Manta 2 Set einem Aufnahmeleiter oder auf jeden Fall einer Person vom Set, die ihm besoffen gesagt hat, so kannst du hier nicht ans Set kommen. Daraufhin gab es eine Ohrfeige. Auch diese Ohrfeige wurde von Til Schweiger zugegeben. Auch da hat er zumindest im Interview verständlich gemacht, wie sehr leid ihm das tut und dass das für ihn auch so eine Art Turning Point war. Also ein Moment von, ach du Scheiße, was habe ich da eigentlich gerade getan? Und ich glaube, was wir jetzt alle machen können, ist in so einer Situation einfach nur Til Schweiger das Beste zu wünschen und ihn bei seiner Reise zu sich selber einfach in der Art und Weise zu supporten, indem wir jetzt nicht alle auf diesen Moment gehen und uns fragen, ist er jetzt vielleicht doch ein Alkoholiker? Rhabarber, sondern einfach zu akzeptieren, hey, da hat eine Person Verantwortung zu übernommen und da sollten wir alle ein bisschen Nora Tschirner sein, wie ich finde. Liebe Tessi, du hast es ja gerade schon gesagt, es ist Halloween. Liebe Tratschis, wenn ihr diese Folge hört, ist Halloween. Die allerwichtigste Frage, wie beschissen finden eigentlich Harek Halloween?
Ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, glatte 12.
Ja, ich will auch sagen 12. Ja.
12.
Definitiv. 12. Ich bin bei Halloween, bin ich raus. Ich bin schon bei Karneval ein bisschen raus und bin immer sehr froh, wenn die Sache gegessen ist. Und dann bin ich leicht genervt, dass es dann auf einmal nochmal losgeht. Deswegen, liebe Tratis, wenn ihr Halloween feiert, dann sei es euch gegönnt. Hadi, du kommst aus der Nummer ja auch nicht so ganz raus aufgrund deiner Kinder.
Nein, das ist so, Halloween ist so eine große Nummer geworden, dass man immer so denkt, ja, Moment mal, warum? Aber da sind wir jetzt. Aber weißt du, ich meine, manchmal gucke ich natürlich dann auch schon in die USA und denke mir so, ich meine, gerade deine Girls, die Kardashians, die nehmen ja Halloween extrem ernst.
Oh ja, die lieben es. Ja.
Also das ist ja schon, ne, das ist ja schon ein Feiertag für die. Aber ich guck dann manchmal schon ein bisschen fasziniert auch in die USA und denk mir, Menschen, die Halloween ernst nehmen und auch geile Kostüme haben, da denke ich mir, schon cool. Also es ist schon cool, irgendwie, auch wenn es mich so ein bisschen nervt, aber zum Beispiel den wirklich den Preis fürs beste Kostüm in diesem Jahr, finde ich, den kriegt Paris Hilton. Weil Paris Hilton ist als Flugbegleiterin Britney Spears aus dem Toxic-Video gegangen.
Ja.
Dieses blaue Kostüm, das ist schon echt klug.
Ja.
Das war schon echt eine geile Nummer.
Und das Ganze auch als Hommage an Britney Spears, über die wir ja gleich auch noch sprechen werden. Vorher gibt's aber erstmal ein bisschen
Werbung.
Ihr Lieben, ihr wisst es ja, Hadi und ich sind HelloFresh-Fans und wir haben uns für diese Folge etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar gibt es ja den Spruch, sag mir, was du isst. und ich sage dir, wer du bist. Wir machen aber daraus, ich sag dir, was du isst und wer du bist. Denn ihr wisst es ja, bei HelloFresh gibt es viele, viele Rezepte, die regelmäßig wechseln. Und wir haben mal reingeschaut und ich habe mal geguckt, welches Gericht denn wohl am besten zu Hadi passen könnte. Und Hadi hat geschaut, welches Gericht am besten zu mir passen könnte. Hadi, welches Gericht auf HelloFresh bin wohl ich?
Also, ich fand diese Idee super von dir, Tarek, ja, und habe mich dann also in diese Datenbank gestürzt und wusste, natürlich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ein bisschen platt ist, das zu machen, oder ob es ein bisschen genial ist. Aber natürlich habe ich mir für die Tofu ein Tofu-Gericht ausgesucht.
Geil.
Ja, ich habe mir für die Tofu ein Tofu-Gericht ausgesucht, und zwar jetzt, pass auf, ein Süßkartoffelsalat mit Cajun Popcorn Tofu.
Oh, toll. Ja,
also ich dachte, du bist natürlich auch ein bisschen ein Süßbär, weil du bist natürlich auch ein bisschen eine Süßkartoffel, ne, mein kleiner Schatz. Aber du bist es natürlich mit einem kleinen Twist. Und du bist natürlich Tofu, aber du bist Popcorn Tofu. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Hey, ein bisschen Knalls, ein bisschen darf was passieren, oder?
Wow.
Und jetzt pass auf. Und das ist natürlich nicht irgendein Popcorn-Tofu, sondern ein Cajun-Popcorn-Tofu. Cajun ist so eine Gewürzmischung, die kommt ursprünglich aus Louisiana. Mhm. Und die ist auch ein bisschen scharf, die ist so ein bisschen würzig, da ist ein bisschen was dabei. Und dachte ich, das ist meine Tofu. Ein Süßkartoffelsalat, ein bisschen süß, Cajun, ein bisschen spicy und spicy. Popcorn, ein bisschen Spaß. Da knallt, das ist meine Tofu. Das bist du. Süßkartoffelsalat. Oder?
Ich liebe es. Es klingt hervorragend. Und liebe Tratschis, ich kann mir vorstellen, dass auch euch dieses Gericht hervorragend schmecken könnte. Deswegen, wir haben auch einen Gutscheincode für euch, der heißt Tratsch. Und den findet ihr natürlich auch noch bei uns in den Shownotes. Und mit diesem Gutscheincode sparst du in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Und es gibt einen kostenlosen Versand auf die erste Box. Und der Code ist für neue und für ehemalige KundInnen gültig. Und liebe Tess, weil jetzt verrate ich dir noch schnell das Gericht, was ich für dich rausgesucht habe. Und zwar habe ich mir gedacht, du brauchst was Gesundes, du brauchst was Sportliches, du brauchst auch was, was schnell geht, aber dir trotzdem alles an Vitaminen, alles an Nahrhaftigkeit in schneller Zeit bringt. Und deswegen bist du für mich ein Perlen-Couscous-Salat mit Knoblauch, Zucchini, und dazu gibt es ein cremiges Pesto-Dressing und getrocknete Tomaten. Das Ganze ist frisch, genau wie du. Es ist bunt und es ist ein absolut leckeres, ausgewogenes und einfach nur yummy Gericht. Und ich weiß ja, du bist eher teamsportlich, aber auch in dir schlummert auch eine Glam Queen. Und ich finde, Perlen-Couscous klingt für mich nach Perlenketten, klingt für mich nach roter Teppich, klingt für mich nach Glam.
Ach, das stimmt allerdings. Ach, das finde ich schön. Danke, mein Schatz. Also, bei HelloFresh gibt's jede Woche über 30 Rezepte. Die sind sehr abwechslungsreich. Das heißt, für euren Geschmack wird auf jeden Fall was mit dabei sein. Und wenn ihr bestimmte Einschränkungen habt oder bestimmte Dinge, die euch bei eurer Ernährung wichtig sind, da werdet ihr mit Sicherheit auch fündig werden. Jede Woche über 30 abwechslungsreiche Rezepte. Der Code heißt Tratsch. Den Link findet ihr dazu in der Infobox, in den Shownotes. Und dann geht's los mit dem leckeren Essen. Und auch richtig gut, es werden keine Lebensmittel mehr verschwendet. Ihr bezahlt nur das, was ihr braucht. Und die Lieferung, Leute, das ist vielleicht auch noch entscheidend, die könnt ihr jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen. Code Tratsch. Auf geht's.
Die Whitney.
Die Whitney ist diese Woche die Britney. Irgendwie witzig, oder?
Irgendwie super witzig, ich habe auch gelacht. Es ist
die Whitney
interessant.
Ist die Britney.
Tarek, findest du nicht, dass es ja in der letzten Woche auch schon um Memoiren einer Frau ging und jetzt geht es wieder um Memoiren einer
Frau? Das stimmt allerdings.
Ja, es scheint gerade so ein bisschen die Memoirenzeit zu sein. Jada Pinkett hat ihre Memoiren veröffentlicht und jetzt zieht Britney Spears nach. The Woman in Me, so heißt das Buch, das ist letzte Woche rausgekommen. Und Britney rechnet ganz schön mit allem und mit allen ab. Das ist intens. Also sie spricht über ihre dramatische und traurige, also wirklich tief traurige Familiengeschichte, die ist voller Gewalt und voller Trauma, das über Generationen weitergegeben wurde. Sie thematisiert natürlich, und das ist das, worüber das Internet gerade quasi ununterbrochen spricht, sie thematisiert ihre Beziehung zu Justin Timberlake. Da hat es eine Abtreibung gegeben, die zu Hause stattfinden musste, weil man natürlich als Britney Spears vor 20 Jahren nicht einfach in eine Abtreibungsklinik gehen konnte. Und dann natürlich das Ende dieser Beziehung über Text. Sie spricht über ihre Karriere als junge Frau im Pop-Business. Sie spricht natürlich über ihr Conservatorship und die Vormundschaft ihres Vaters. Das alles ist ja eigentlich so die Abrechnung einer Frau, der eigentlich jetzt alles egal ist und die gefühlt so in ihrer Karriere an einem Punkt ist, wo sie sagt, mir kann keiner mehr was. Jetzt bekomme ich die Möglichkeit, diese Geschichte mal aus meiner Perspektive zu erzählen, wo doch über die letzten Jahrzehnte das immer andere für mich getan haben.
Ich hoffe einfach sehr, dass Britney Spears mit diesem Buch irgendeine Form, wenn das überhaupt möglich ist, irgendeine Form von Frieden mit sich selber. Nicht mit den Menschen, die ihr die Scheiße angetan haben, aber mit sich selber irgendwie finden kann, weil ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, die eigene Geschichte auch zu erzählen, gerade bei einer Person wie Britney Spears, wo die eigene Geschichte in den meisten Fällen aus der Perspektive von anderen erzählt wurde. Was immer nie an die Wahrheit herankommen kann und natürlich auch bei Britney Spears gemischt wurde mit sexistischen und misogynen Narrativen. Deswegen freue ich mich tatsächlich für sie, dass sie diesen Schritt jetzt gegangen ist und dieses Buch geschrieben hat. Ich kann mir aber natürlich auch vorstellen, dass die Reaktion auf dieses Buch auch wieder erneut zu Stigmatisierungen und auch schon wieder zu ekelhaften Narrativen führen kann. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin irgendwie letzte Woche nochmal so zufällig auf den Insta-Kanal von Britney Spears gelandet. Und so sehr ich mich für sie freue, dass diese Vormundschaft vorbei ist, so sehr ich mich auch dafür freue, dass sie jetzt durch dieses Buch oder mit diesem Buch einen Teil ihrer Geschichte auch nochmal neu für sich claimen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Videos sehe, die Britney Spears davon sich postet, wie sie tanzt und sich bewegt und dieser wirklich leere Blick in ihren Augen, der für mich auch als Teil dieser Medikamente war, die sie aufgrund dieser Vormundschaft auch bekommen hat und auch dieser komplett wahrscheinlich falschen Behandlung von ÄrztInnen. Und jetzt zu sehen, und das macht einen dann doch auch ein bisschen traurig, dass nur weil diese Vormundschaft vorbei ist und nur weil sie jetzt vielleicht in einem besseren Mindset ist, am Ende des Tages, da, und ich sehe da auch den ganzen Empowerment-Moment und wünsche ihr auch nur das Beste, aber man sieht leider, und es sollte auch keine Überraschung sein, dass der ganze Mist, so dass diese ganzen Trauma auch, die sie scheinbar seit ihrer Kindheit hat, die ja dann geendet haben in dieser Vormundschaft, dass man die auch nicht einfach wegschütteln kann, nur weil jetzt diese Vormundschaft vorbei ist. Es gibt ein Video, da tanzt sie einfach mit einem Messer. Und natürlich gab es dann daraufhin sehr, sehr viele Kommentare und dann hat sie sowas gemacht wie, das war nur ein Plastikmesser, war nur ein Spaß, Leute, hey, lol, lol, lol. Und du merkst einfach, dass da so ein, so ein Bewusstsein auch fehlt, ne? Also was passiert denn, wenn ich als Britney Spears mit meiner Geschichte, mit den Menschen, die mir folgen, auf einmal mit einem Messer vor der Kamera tanze? Und das hat für mich etwas sehr, sehr Tragisches. Ich sehe den ganzen Empowerment-Moment und wünsche ihr wirklich nur das Beste. Aber diese Tragik in diesen sehr, sehr kurzen Videos ist also auch heftig und für mich auch ganz, ganz schwer anzugucken. Ich kann mir das nicht angucken.
Mhm. Ja, ich glaube, wenn man dann das Buch gelesen hat und mit dieser unglaublich traurigen Lebensgeschichte von Britney Spears, die wirklich gekennzeichnet ist von Ausnutzung, von Vorteilnahme durch andere, dann guckt man natürlich auch anders auf diese erwachsene Frau, die ja natürlich irgendwie mit der Beendigung ihrer Vormundschaft durch ihren Vater einen ganz krassen Befreiungsschlag tätigen konnte, aber diese Dinge aus ihrer Vergangenheit, die schleppt sie natürlich trotzdem weiterhin mit. Und ich glaube, was bei mir nur passiert ist, ist, dass ich anders auf eine erwachsene Britney Spears gucke. Und zwar sehr viel milder. Ne? Dass ich mir denke, du, wenn das die Person, die du jetzt bist, ne, die ich ja ganz offensichtlich auch wie du, Tarik, voll oft nicht verstehe, ne, wenn die Person aber das Resultat dieser Geschichten ist, dann ist es eigentlich ein Wunder, dass du noch so funktionierst. Also es ist halt auch eine Geschichte von Resilienz, ne? Dass sie immer noch da ist und dass sie irgendwie nicht aufgegeben hat und weitermacht. Und auch wenn das für uns jetzt vielleicht noch irgendwie als Außenstehender nicht so richtig nachvollziehbar ist, wie sie sich da präsentiert, muss man doch immer sagen, nach den Geschichten aus diesem Buch guckt man sie an und denkt sich, oha, also schon toll, dass du so durchgehalten hast irgendwie, ne? Also wie gesagt, diese Geschichte von der Abtreibung auf ihrem Badezimmerboden, das hat mich natürlich extrem getroffen. Aber auch so Dinge, die ich gar nicht mehr so parat hatte, weil ich dann natürlich aus einer anderen Perspektive drauf gucke, ne? Ich mir dann so überlege, wie so eine 18-jährige Frau in Interviews, also ein 18-jähriges Mädchen in Interviews behandelt wurde von erwachsenen Menschen, die ihr Fragen stellen, wo du auch so denkst, sag mal, also was soll denn das, ja? Über ihre Sexualität, über ihr Privatleben, über ihren angeblichen Drogenkonsum, wo du auch so denkst, wie kommt ihr denn da drauf? Es wurden Aussagen getätigt von PolitikerInnen aus den USA, die gesagt haben, nach dem Beziehungsende mit Justin Timberlake, die dann so sagen, naja, also wenn ich Britney Spears irgendwo abschießen könnte, dann würde ich das auch machen. Wo man sich denkt, hallo? Also wo sind wir denn hier gelandet? Was stimmt denn nicht mit euch, Mann? Oder dass MTV ihr dann regelmäßig irgendwelche Videoclips vorgespielt hat, auf die sie dann im Live-Fernsehen reagieren sollte, wenn Leute ihre Outfits bewerten und so. Also so wirklich so ganz gemeine Sachen, ja, über Jahrzehnte. So, wo man auch so denkt, naja, okay, also dass sie als die Person, die wir jetzt eben auf ihrem Instagram-Kanal sehen, immer noch da ist, ist eine Erfolgsgeschichte am Ende.
Definitiv. Eine Person, die auch jetzt immer wieder ins Gespräch kommt, wenn es um Britney Spears geht, ist auch Justin Timberlake, der ja interessanterweise seine Kommentarfunktion auf Insta wahrscheinlich aus Gründen, nämlich auch aufgrund der Memoiren von Britney Spears halt ausgemacht hat, weil natürlich ist auch die Geschichte zwischen den beiden und auch der Rolle, die Justin Timberlake in dieser ganzen sexistischen und misogynen Scheiße gespielt hat, auch nicht runterzureden. Denn, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Hadi, aber ich kann zum Beispiel Cry Me a River, den Song, kann ich nicht hören. Denn was Justin Timberlake dort gemacht hat, war ja, das Narrativ in die Welt zu setzen, dass Britney Spears ihm fremd gegangen sei. Er hat das dann irgendwann wieder zurückgenommen, viel zu spät. Viel zu spät, der Song läuft immer noch rauf und runter und wir alle kennen diese Duschszene, wo eine Frau steht, die Britney Spears sehr, 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 sehr ähnlich sieht und alles rückblickend so unnötig ist und Justin Timberlake auch mit dem Leid von Britney Spears ordentlich Cash gemacht hat und auch nie gefühlt, so richtig, wie auch schon bei Janet Jackson, nie so richtig zur Rechenschaft gezogen wurde. Ja, es kam dann irgendwann, nachdem die ganzen Dokus über Britney Spears rausgekommen sind, ja, nachdem die Fans, also die Community von Britney Spears, ordentlich dafür gekämpft hat, dass Aufmerksamkeit auch über diese toxische Vormundschaft passiert. Da kam dann Justin Timberlake mal um die Ecke und hat dann gesagt, ja, war ja, alles damals nicht ganz so toll. Und man denkt sich so, wow, Junge.
Nee, da habe ich mich nicht so richtig gut verhalten, der Britney und der Janet gegenüber. Ja, diese Entschuldigung von vor 2 Jahren, wie gesagt, im Zuge der Veröffentlichung der Framing Britney Spears Doku, braucht man die,
ist weiß ich
nicht. Aber ist ein bisschen läppsch. Dann wiederum, wenn er nichts gesagt hätte, wäre es natürlich auch scheiße gewesen. So, ne? Ja. Also er muss dann schon was sagen. Es bleibt immer das Gefühl, Bruder, hättest du viel früher machen müssen. Das kriegt man auch nicht raus. Ne? So. Aber es ist natürlich schon interessant, weil Justin Timberlake ja überraschend lange damit durchgekommen ist. Ne? Mm. Also es gab ja immer schon wieder Momente, auch diese Nummer mit Janet Jackson, die war ja im Grunde, glaube ich, nur so 2-3 Jahre nach dem Ende der Beziehung von Britney Spears. Aber wie er die da hat fallen lassen, wie er sie da hat quasi einfach den Wölfen zum Fraß überlassen hat, wie er sich zu keinem Zeitpunkt schützend vor sie gestellt hat oder zumindest zu gleichen Teilen Verantwortung übernommen hat für diese Aktion bei der Super Bowl Halftime Show. Wir erinnern uns alle, es gibt bei einem Song diese Stelle, wo er sagt, gonna have you naked by the end of this song. Und den hat er zusammen mit Janet Jackson performt und dann hat er ihren Teil von ihrem Oberteil runtergezogen und ihre gepierste Brust kam zum Vorschein. Natürlich im prüden Amerika ein Riesenaufschrei gewesen. Janet Jackson wurde überall gecancelt, ausgeladen und er hat seine Karriere gefühlt einfach so fortsetzen können. Was dann so ein bisschen ihm um die Ohren geflogen ist, wo man aber auch so gedacht hatte, was auch ein bisschen spät, sind die Appropriation-Vorwürfe. Ne? Da haben sich ja dann schon auch Leute gesagt, also Justin Timberlake, ja, verstehe schon, dass du super toll singen kannst und dass du super gerne R&B singst. Aber Bro, du musst mal so ein bisschen gucken, auch wie du redest und ob das alles so Sinn macht und so. Britney erzählt ja auch in ihrem Buch diese eine Geschichte, wo sie dann so Ginuwine begegnen, dem R&B-Sänger. Und Justin Timberlake dann so im das nennt man African American Vernacular English, also so ein schwarzes umgangssprachliches Englisch. Und wie er ihm dann so auf der Straße, also auf so einer Party begegnet und sagt so, ey, yo, homie, und es ist so total cringe. So, solche Sachen sind ihm ja dann schon auch irgendwann um die Ohren geflogen, aber verhältnismäßig spät auch. Und die Sache mit Britney Spears und Janet Jackson dann nochmal später. Ach, alles schwierig, aber so ein bisschen auch gut zu sehen. Zeit vergeht, aber man kriegt halt auch seins dann irgendwann wieder.
6 Engel für Tarek. Liebe Leute, es ist mal wieder die Zeit der Zeiten, in denen meine liebe Freundin Kim Kardashian mal wieder, ich sage mal wieder, das Internet gefühlt lahmgelegt hat. Denn was hat Kim Kardashian vor 2, 3, 4 Tagen gepostet? Ein neues Skims-Video für ihre Unterwäsche, Shapewear, Lingerie, Jogginghose, wie auch immer. Also mittlerweile gibt es ein bisschen mehr als ausschließlich Shapewear bei Skims. Und jetzt eben auch ein neues Produkt. Und zwar einen BH, bei dem Fake-Nippel mit eingebaut sind. Und diesen BH hat sie jetzt nicht einfach nur präsentiert, sondern eben in einem wirklich sehr, sehr lustigen Video, in dem es eben darum geht, dass wir Kim Kardashian sehen, eben auch mit diesem neuen Nippel-BH. Und sie so ein bisschen Wissenschaftlerin-mäßig, aber in Skimswear eben erzählt, dass der Klimawandel dafür sorgt, dass die Welt immer wärmer wird. Aber ihr neuer Nippel-BH dafür sorgt, dass die Person, die diesen BH trägt, immer schön cool ausschaut. Und das Netz ist ausgeflippt. Es gab Leute, die es unfassbar witzig und cool fanden. Dann aber auch Leute, die dachten, okay, jetzt spinnt die Trulla wirklich komplett. Was aber auch noch ein ganz interessanter Moment ist, ist die Tatsache, dass tatsächlich 10% des Umsatzes an eine Umweltschutzorganisation gehen, die eben 1% for the Planet heißt. Und ich dachte auch ganz kurz erst, ist das ein April-Scherz, um halt dann zu sehen, so wie es gerade ausschaut, nein, die liebe Kim und das Unternehmen Skims meint es tatsächlich ernst, liebe Hadi. Holst du dir bald diesen BH, frage ich mich.
Nee, mir ist ja eh immer kalt. Ich bin da eh so ein verfrorenes Ding. Also ich brauche den wahrscheinlich nicht. Aber ich bin ja, also ich muss ja sagen, ne, egal was man von Kim Kardashian hält, ihr PR-Team und die Menschen, die diese Kampagnen um sie herum stricken, das sind schon extrem kluge Leute. Ich bin ein bisschen die Kommentare durchgegangen und natürlich waren ein paar Leute erschrocken, haben gesagt, sag mal, also wir müssen ja jetzt nicht anfangen, über den Klimawandel und die Klimakatastrophe jetzt auch noch Witze zu machen und so. Aber dann habe ich nochmal hingeguckt und sie spendet nicht irgendwie 10% des Gewinns.
Des Umsatzes.
An, 1%, ja. Sondern des Umsatzes. Ja. Ne? Und das ist ja nochmal wesentlich mehr als das, was am Ende dann ja nach übrig bleibt, wenn man so Herstellungskosten, Kampagnen, bla bla bla, wenn man das jetzt alles abzieht, dann ist es ja wesentlich mehr, was dann hängen bleibt, als wenn man sagt, 10% des Gewinns. Also das fand ich schon auch eine tolle Sache.
Und ich sag dir mal eins, ne? Die Biester werden laufen. Also da mache ich mir mal gar keine Gedanken. Also da wird schon ordentlich Patte bei dieser Umweltschutzorganisation landen. Was ich halt irgendwie interessant war der Moment, ich habe da mal so ein bisschen wieder meine kleine Recherche gemacht, Tessie, nachdem ich mir das Video angeschaut habe. Und natürlich war ich auch, wie viele andere, auch erstmal irritiert. Warum sollte denn eine Person wollen oder es toll finden, dass permanent die Nippel zu sehen sind? Und waren auch erstmal wieder in so einem Moment, wo ich jetzt auch rückblickend schon wieder denke, meine Güte, Tarek, es kann dir eigentlich relativ scheißegal sein, was eine Person mit ihrer Brust macht oder wie sie ihre Brust zur Schau oder eben auch nicht zur Schau stellen möchte. Und dass Nippel auch nicht automatisch bedeuten, einen zur Schau, sondern einfach nur, das ist die Art und Weise, wie ich gerne mit meinen Nippeln durch die Welt gehen möchte. Und dann habe ich mal gegoogelt, ob es denn vergleichbare Produkte schon gibt. Und dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich jedes Produkt, wenn es vor allem um die Brustwarzen von Frauen geht, dass es immer darum geht, Nippel zu verstecken. Es geht immer darum, dass eben die Nippel einer Frau nicht sichtbar sein sollen. Und dann dachte ich mir schon wieder, Halleluja, Kim Kardashian, was für ein krasser und in meinen Augen auch feministischer Moment, das Ganze mal umzudrehen und einfach zu sagen, ich präsentiere und zeige meine Nippel, was auch immer das für mich bedeutet, wie auch immer ich mich fühle. Und was auch immer dann das Außen da schon wieder rein interpretieren möchte, wo es am Ende des Tages nur meine Nippel sind. Und meine Fresse, wie viele Männernippel sehen wir denn den ganzen Tag? Da kommt doch keiner um die Ecke und sagt, diese Männernippel, dafür brauchen wir jetzt Produkte, damit diese Männernippel verschwinden. Also ja. Und da dachte ich mir auch schon wieder so, meine Güte, vielleicht haben wir alle auf diese Nippel-BH gewartet. Halleluja, Kim Kardashian. Sie ist der Messias.
Sie ist es. Sie, und wer hat schon immer gewusst, du?
Der Nippel-Messias.
Ja, weißt du, mir sind zwei Sachen dazu eingefallen. Erstens, es gab ja mal in den Nullerjahren das Gerücht darüber, dass es am Set von Videodrehs für Jennifer Lopez immer jemanden gibt, der dafür sorgt, dass die Nippel von Jennifer Lopez immer gut sichtbar sind. Gab es mal das Gerücht, weil tatsächlich jemanden, so Jennifer Lopez has a nipple person, wo ich mir auch so denke, was ist das denn überhaupt, was ist das denn überhaupt für eine Meldung? Jennifer Lopez has a nipple person. Das ist mir nun mal aufgefallen. Aber natürlich ja, wenn man auch sagt, es ist halt irgendwie besonders aufregend, weil natürlich Frauennippel anders sexualisiert werden als die Nippel von irgendwelchen Kerlen, ne? Aber ja, es ist natürlich aufregend und sexy, wenn den Frauen nicht nur irgendwie kalt ist, sondern auch irgendeine Art von Erregungszustand auf sichtbare Nippel irgendwie zurückzuführen ist oder das dann eben damit zusammenhängt und so. Und ich auch so denke, boring. Dann habe ich mir aber nochmal die Kommentare auch nochmal angeguckt und habe gesehen, dass dann eine ganz andere Bevölkerungsgruppe sich eben auch nochmal ein bestimmtes Interesse daran hat, sichtbare Nippel zu haben. Und zwar sind das natürlich auch Personen, die nach Fällen von Brustkrebs, die sich da haben operieren lassen müssen, dass denen natürlich auch im Zweifel Brustwarzen fehlen und für die solche BHs auch nochmal einen anderen Empowerment-Moment bedeuten könnten. Und das ist eben auch total oft in diesen Kommentaren aufgetaucht, wo ich auch so dachte, siehst du mal, ich weiß nicht, ob sie daran da gedacht hat, aber dann hat sie eben ein Produkt geschaffen, von denen Millionen von Menschen wahrscheinlich nicht wussten, dass es was für sie tun würde, für ihr Selbstbewusstsein tun würde, für ihr eigenes Körpergefühl tun würde. Und da dachte ich auch so, ey, go ahead, girl, go ahead.
Ich habe das auch gelesen und muss auch sagen, dass mich das auch berührt hat, weil ich darauf, also ich das auch gar nicht mitgedacht habe. Kim Kardashian wahrscheinlich auch nicht, ist aber auch ein bisschen pups egal, weil am Ende des Tages hat auch das wiederum einen Benefit für eine bestimmte Gruppe von Frauen, die diesen BH nochmal ganz anders interpretieren und nochmal ganz anders für sich nutzen werden. Deswegen, liebe Leute, ich bin ja eh permanent im Kim Kardashian-Rausch. Wir sollten es alle sein, denn sie ist, wie gesagt, sie ist der Messias der Nippel. Liebe Leute, und
yay,
da ist es auch schon soweit, das Intro erklingt. Das heißt wiederum, dass diese wunderbare Folge von Tratsch und Tacheles zu Ende ist. Hatne Teswey, komm bitte zurück. Wir vermissen dich.
Nie, bin doch bald wieder da, mein
komm
Schatz.
Komm doch bitte.
Das Outro meinst du übrigens, ne? Nicht das Intro.
Wie auch immer, Tessi, jetzt musst du mich am Ende hier doch auch nochmal, wie nennt man das, korrigieren oder wie?
Korrigieren, guck mal.
Du bist wie meine andere Freundin Annabelle. Du bist wie meine andere Freundin Annabelle, die mich auch permanent korrigieren muss.
Das ist aber auch, ich sag dir mal eins, das ist auch ein bisschen die Jungfrau in mir, ne?
Das
also
ist
das ist auch ein bisschen der Klugscheißer in mir, der dann immer so, nein, das ist nicht das Intro, das ist das Outro. Ich versuche da ja auch besser zu werden. Ich versuche da besser zu werden und mir das in Zukunft einfach zu sparen. Oder?
Ja, ich liebe dich natürlich trotzdem, trotz deiner Klugscheißerei, weil du einfach eine tolle, süße Maus bist. Und deswegen komm zurück, ich will mit dir das Perlenkuskus machen.
Mein Popcorn-Tofu.